52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber.
Produktseitig sehe ich auch super viel Potenzial. Also meine Masterarbeit habe ich auch darüber geschrieben, wie man KI in Schweinestellen einsetzen kann. Das ist jetzt mittlerweile 5 Jahre her, da war ChatGPT und KI noch gar nicht so verbreitet. Und da gibt es richtig coole Dinge, also über die Laute der Schweine oder über Videoaufnahmen kann man abschätzen, wie gesund oder wie glücklich die Schweine sind. Da gibt es am europäischen Markt leider noch nicht recht viel. Da ist der chinesische weiter vorne, aber sobald das überschwappt zu uns und leistbar wird, ist das sicher auch so ein Produktbereich, wo ich mich breiter aufstellen möchte.
Ja, herzlich willkommen in einer nächsten Folge von 52 Runs durch das erste Jahr Unternehmertum. Wir sind bei Folge 24 und die Folge 24 wird eine ganz besondere Folge, denn bisher waren wir ja bei vielen KMUs, bei Hidden Champions. Wir waren bei Anreihe, einem Möbelhersteller mit 130-jähriger Geschichte. Wir waren aber auch bei Startups, haben Damn Plastic besucht und die Viktoria Neuhofer hat uns erzählt, unter anderem auch von ihrem Besuch bei 2 Minuten, 2 Millionen. Wir waren bei einem Südtiroler Spenglermeister, den eine feindliche Übernahme fast das Leben und nicht nur das Unternehmen gekostet hätte. Und wir waren bei, ja, zuletzt auch bei Steuerberater Dr. Herwig Pfaffenzeller, der in 10 Jahren sein Unternehmen verzehnfacht hat. Heute sind wir aber, bei der Auslöserin dieses Podcasts. Warum gibt es überhaupt 52 Runs? Es war vor knapp 2 Jahren, als Julia Neubacher noch Teamleiter im Rika Online-Marketing-Team war und sich dann aber entschlossen hatte, das Unternehmen zu verlassen, um den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Welche Steine ihr dabei im Weg standen, wie viele Mitarbeiter gegen statt für sie gearbeitet haben und was es an der Firmenstruktur zunächst neu zu ordnen gab, darüber sprechen wir heute, aber vor allem über die großen Herausforderungen einer Firmenübernahme. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 24, Julia Neubacher.
Vielen Dank für die Einladung, Rudi.
Julia, du warst Auslöser für diesen Podcast. Erzähl mal, was damals passiert ist oder was dich dazu bewegt hat, nach 4 Jahren im Online-Marketing mit einer Online-Marketing-Ausbildung, also ein Schwerpunkt eigentlich ganz woanders über das, was wir heute reden. Aus dem sicheren Hafen zu gehen, ja, sehr ganz schön, Komfortzone, Fixgehalt, sicherer Hafen, und dich in das Unternehmertum zu stürzen. Wie waren deine Gedanken zu der Zeit? Wann hast du entschieden, ich mach's?
Ich glaube, das war bei mir eigentlich relativ spät. Also es war nicht von vornherein klar, dass ich einmal in die Fußstapfen vom Papa treten werde. Das ist eigentlich wirklich erst gekommen, wie ich so die erste Berufserfahrung gesammelt habe. Und ja, irgendwann ist das Pensionsalter von meinem Vorgänger näher gerückt und somit ist dann der Zeitpunkt irgendwann gekommen gewesen. Und ja, ich war immer stolz drauf, dass der Papa selbstständig war. Ich habe gewusst, da ist was aufgebaut worden, was man übernehmen kann. Und ich habe den Gedanken einfach schön gefunden, das weiterzuführen.
Also dein Vater hat Stahlprofi TH GmbH, um ganz genau zu sein, 1999 gegründet. Bei der Gründung warst du 3 Jahre alt. Mhm. Wann hast du das erste Mal mitbekommen, dass hier ein Unternehmen aufgebaut wird? War das relativ früh oder erst dann zu späterer Zeit?
Der Papa hat Beruf und Familie immer voll strikt getrennt. Das Einzige, was wir mitgekriegt haben daheim, war, dass der Papa viel gearbeitet hat, wenn er daheim war. Und dass sein Handy ständig geschäbert hat. Und wir brav Stühle haben müssen. Und ich glaube, da ist mir einfach schon mitgegeben worden, was Selbstständigkeit bedeutet. Also selbst und ständig. Der Firmenstandort da in Gunskirchen, das war mir schon immer bewusst. Ich habe auch gewusst, was da so grob passiert herinnen. Aber ganz im Detail eigentlich nicht. Also ich bin nicht da eingewachsen quasi. Ich bin da wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden.
Also dein Vater hat das sehr stark getrennt. Das ist ja gut, wenn man das so trennen kann. Im letzten Podcast haben wir von den Herrn Rinas gehört, auch am Sonntag am Mittagstisch kann man nur über die Firma sprechen. Also es geht eigentlich durch und es geht wirklich selbst und ständig. Das ist ja immer so ein bisschen der Gag mit selbstständig, aber es ist in Wirklichkeit ist kein Gag, sondern es ist tatsächlich so. Ja. wie ich das erste Mal den Namen Stahlprofi gehört habe, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich gespannt, welche Stahlarten da verkauft werden. Mhm. Es sind gar keine Stahlarten, sondern es geht um Ställe. Und zwar genau gesagt um Schweineställe. Erzähl uns mal, was macht Stahlprofi?
Stahlprofi hat drei Geschäftsbereiche. Also da, wo wir gerade sitzen, das ist unser Fachmarkt. Das kann man sich vorstellen wie ein Lagerhaus, nur mit Fokus auf Tierbedarfsartikel. Das heißt, was der Landwirt im Alltag auf seinem Hof daheim braucht, das findet er in der Regel bei uns. Und das zweite Standbein, was damit einhergeht, ist der Online-Shop. Also wir verschicken eigentlich fast in ganz Europa unsere Produkte herum. Und das dritte Standbein quasi, das doch auch etwas größer ist, ist unser Stallbauschiene. Das heißt, wir planen Schweineställe, ob das jetzt ein Neubau ist oder ein Umbau ist, und führen quasi dann aus bis zu dem Tag, wo das Schweindl Futter quasi kriegt.
Also von den drei Geschäftsbereichen hast du ja in zweien schon mal eine sehr intensive Ausbildung genossen. Nämlich das eine ist die Fachhochschule in Steyr mit dem Studium Digital Business, und das zweite ist, dass du vor der Übernahme noch beschlossen hast, ein weiteres Studium dran zu hängen, um auch im Agrarbereich sattelfest zu sein. Was war das zweite Studium genau?
Agrarmanagement und Innovation heißt der Studiengang. Das war wirklich, also da war es konkret einfach, dass die Übergabe jetzt dann in den nächsten Jahren anstehen wird. Und für mich war es wichtig, dass ich fachlich mich einfach auskenne. Und gerade in der Branche, die schon sehr männerdominierend ist, hat man als junge Dame natürlich die Möglichkeit, oder man muss sie fast beweisen. Und da tut man sich halt leichter, wenn man einen agrarischen Background hat, und das war dann mit der FH in Steyr perfekt.
Also die Kunden von Stahlprofi sind Bauern bzw. Schweinebauern?
Ja, genau.
Okay, also du bist reinkommen mit 27 Jahren in diese Branche, und deine Kunden, die Schweinebauern, haben vermutlich gesagt, die kennen sich bestimmt nicht aus. Wie hast du bewiesen, dass du dich doch auskennst in dem Feld?
Ja, es war tatsächlich so, in meinem ersten Jahr war die erste Frage, wer bist du? Dann war einmal die nächste Frage, okay, wieso bist du jetzt da die neue Chefin? Das hat den Hintergrund, dass ich einen anderen Nachnamen habe wie der Papa und da die Connection nicht sofort hergestellt werden kann. Und das zweite dann war dann, und was hast du so gemacht bisher? Und da war es halt gut, dass ich quasi sagen habe können, hey, ich habe da studiert und ich kenne mich aus und weiß, von was ich rede. Natürlich muss man sich dann in der Praxis auch noch beweisen.
Ja, blöder wäre gewesen, wenn du gesagt hast, ich bin die Tochter vom Gründer und wissen du ja nicht genau, worum es geht, aber weil ich die Tochter bin, genau, kann ich da reinkommen. Okay, sehr männerdominierte Branche, sagst du. Das ist ja auch so im eigenen Team gewesen. Also der Kunde, der Schweinebauer, wird beraten vom Außendienst. Mhm. Und jetzt war es nicht nur so, dass die Kunden wahrscheinlich gesagt haben, was war es denn die? Mhm. Sondern auch das eigene Team. Der Herwig Pfaffenzeller hat das beim Podcast so nett beschrieben und gesagt, das Team war etwas verstaubt oder nicht sein Team. Und er hat es dann zu seinem Team machen müssen über die Jahre. War das Team da schon dein Team oder was hast du vorgefunden?
Also wie ich die Folge vom Pfaffenzeller gehört habe, da habe ich laut lachen müssen, weil ich das sehr ähnlich da auch wiedergefunden habe. Wir sind 15 Personen, die da arbeiten, und die arbeiten alle schon richtig lang bei uns. Also mein Team hat eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von 15 Jahren. Die meisten arbeiten seit Tag 1 da oder Tag 2 da. Das hat voll den Vorteil, weil sie die Leute einfach untereinander gut kennen. Die Aufgabengebiete sind klar, die Verantwortungsbereiche sind klar. Jeder weiß, wie die Abläufe sind. Aber es hat halt auch den Nachteil, wenn man irgendwas verändern möchte, dann ist das Erste, wieso? Das haben wir immer schon so gemacht. Warum soll man das jetzt ändern? Und man sagt auch immer so schön, never change a winning team. Aber ja, das Team quinkt zwar immer noch, aber das Umfeld ändert sich auch. Und dann muss man auch am Team schauen, dass der Win wieder das erste Platzerl am Stockerl wird. Und ja, da bedarf es hin und wieder ein wenig eine Veränderung im Team.
Also das Spannende an der Folge und an der Vorgängerfolge ist ja, wie macht es die Nachfolgegeneration? Und ich glaube, die Nachfolgegeneration sollte nie in die Fußstapfen der Vorhergehenden treten, sondern den eigenen Weg durch den Schnee ziehen. Mhm. Nur im eigenen Weg sind die anderen vorher nicht mitgegangen. Was war notwendig, dass die Mannschaft jetzt erstens versteht, ja, sie ist unsere neue Chefin und zweitens, wir wollen den Weg mitgehen.
Ob es da einen so einen ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das hat einfach Zeit gebraucht. Zeit, wo ich mich selber beweisen habe können, einfach Erfolgserlebnisse, wo sie gemerkt haben, zum Beispiel im Online-Marketing, da haben wir ein paar Kampagnen am Anfang gemacht, die richtig gut funktioniert haben und dann war, wow, da haben jetzt 12 Leute reagiert drauf und das Produkt gekauft. Da hat es ein paar so Quick Wins gegeben, die ich mir holen habe können, wo ich mich beweisen habe können. Es ist natürlich, also mein Vorgänger war um die 60, wie er in Pension gegangen ist, da hat man natürlich nicht mehr so den Ansporn, jetzt da große Veränderungen anzureißen, worüber ich ja froh bin, weil jetzt kann ich die Entscheidungen treffen, so wie es ich möchte. Und es gibt super viel Potenzial da herinnen, die schlummern, die sieg. Man muss halt nur strategisch oder menschlich auch klug angehen, weil es geht nur gemeinsam und man muss die Leute mitnehmen und da anholen, wo sie stehen. Und da muss ich auch sagen, das ist wahrscheinlich nicht meine Stärke gewesen. Das habe ich sicher in den letzten 1,5 Jahren sehr gelernt.
Du bist nicht sehr diplomatisch. War das schwierig?
Ja, von dir habe ich oft das Feedback gekriegt, dass ich hin und wieder etwas frech wirke. Und das, die Wahrnehmung habe ich jetzt da. Also.
Also vielleicht ein Tipp, nicht ganz so frech sein, sondern die Leute mehr mitnehmen und dort abholen, wo sie stehen. Lass uns nun mal zu dem Punkt Quick Wins kommen, nämlich ein Punkt, du hast schon gesagt, im Online war gleich einiges möglich. Also sozusagen je mehr kleine Erfolge gekommen sind und je mehr das Team gesehen hat, hey, das funktioniert ja, was uns die da vormacht. Es ist zwar ganz anders und es ist nicht der bisherige Weg, aber es funktioniert, desto mehr wächst dann das Vertrauen.
Ja.
Gibt es noch andere Beispiele, die gut funktioniert haben plötzlich?
Ich habe ganz am Anfang die Idee gehabt, dass ich ein Rebranding mache. Das war, glaube ich, auch voll mutig, da gleich am Anfang zu sagen, so, ich klatsche jetzt da mein Design drauf, meine Handschrift drauf. Ich habe mich dann nicht dazu entschieden, dass das Logo nur eine minimale Abwandlung gekriegt hat. Aber das haben sogar die Kunden gemerkt. Also die sind reingekommen und haben gesagt, boah, irgendwas ist in eurem Geschäft anders. Ich kann es gar nicht benennen, was es jetzt ist, aber ihr seid irgendwie frischer und dynamischer und jünger, richtig cool auf die Messestände, die Kataloge, die wir ausschicken, Postwurfsendungen, die ausgeschickt werden. Das, ja, es ist schön, wenn vom Kunden da das auch so wahrgenommen wird, obwohl die Veränderungen, die Maßnahmen, die da gesetzt sind, eigentlich eh noch relativ gering sind.
Ja, aber das ist ein gutes Stichwort Rebranding. Ja, das, die das nicht wissen, glauben ja, das ist immer ein bisschen am Logo schrauben oder was rot machen, was vorher gelb war. Und das war's dann. Und warum kostet das Geld? Und warum ist ein Prozess, der länger wie 3 Stunden dauert? Aber in Wirklichkeit ist das Ergebnis vom Rebranding die Ausstrahlung des Unternehmens nach außen, die sich dann ändert, aber so marginal, dass man trotzdem das Unternehmen von vorher noch erkennt.
Genau.
Und das ist sogar gelungen, bei deiner Kundengruppe, die ja wahrscheinlich auf Design nicht so einen großen Fokus hat.
Ja, ganz richtig. Also die legen da jetzt nicht so viel Wert drauf wie ich. Mir ist das schon besonders wichtig, aber umso schöner ist, wenn es die auch merken.
Ja, okay. Jetzt haben wir gesprochen, dass die Zielgruppe schon online kauft. Ja, also Onlinehandel noch nicht. Aber auch im Bereich der Schweineställe funktioniert das. Aber gehen wir nur einen Schritt weiter. Spielt die KI in dem Geschäftsmodell auch schon irgendwo eine Rolle oder denkst du darüber nach, KI-Themen zu implementieren oder sind wir da noch viel zu früh?
Also das ist tatsächlich ein Thema, wo ich meine Mitarbeiter wieder da abholen muss, wo sie stehen. Wir haben es mittlerweile so, dass jeder KI-Schulung machen darf, pro Jahr einmal. Dass sie einfach einmal anfangen können, was damit. In der Buchhaltung haben wir es tatsächlich so, dass unsere Belege jetzt schon mit der KI verarbeitet werden, automatisch aus dem E-Mail-Programm quasi aus und auch verbucht werden. Das ist so ein kleiner Step quasi. Produktseitig sehe ich auch super viel Potenzial. Also meine Masterarbeit habe ich auch darüber geschrieben, wie man KI in Schweineställen einsetzen kann. Das ist jetzt mittlerweile 5 Jahre her. Da war ChatGPT und KI noch gar nicht so verbreitet. Und da gibt's richtig coole Dinge. Also über die Laute der Schweine oder über Videoaufnahmen kann man abschätzen, wie gesund oder wie glücklich die Schweine sind. Da gibt's am europäischen Markt leider noch nicht recht viel. Da ist der chinesische weiter vorne, aber sobald das überschwappt zu uns und leistbar wird, ist das sicher auch so ein Produktbereich, wo ich mich breiter aufstellen möchte.
Okay, lass uns da ein bisschen tiefer eintauchen, weil in den meisten Fällen ist die Frage nach der KI 2 Buchstaben. Und jeder glaubt, es geht nur um ChatGPT. Und wir geben irgendwelche Sätze ein und kriegen bessere Sätze retour und das war dann die KI. Aber nachdem es in deiner Masterarbeit genau darum geht, ist ja die Frage, wo stehen wir da in Europa und was kann man bei uns schauen? Und müsste man eine 2. Folge von dem Podcast in China machen, um zu hören, was in China schon mit der KI im Bereich der Schweineställe passiert?
Ja, definitiv. Also in Österreich ist es so, dass ja die Landwirtschaft super klar strukturiert ist. Das heißt, wir haben Familienbetriebe, wo die Oma, der Opa, Vater, Mutter und die Kids am Betrieb zusammenhelfen quasi und auch limitiert sind irgendwo in der Größe. In China redet man ja von Stockhäusern voller Schweine bis zu 6 Stöcke. So weit sind wir noch nicht. Also bei uns ist es so, ich habe damals auch eine Umfrage gemacht mit der Masterarbeit. Ja, manche haben jetzt eine Kamera und wollen wissen, wie es im Stall ausschaut, schauen regelmäßig nach. Wir haben schon einen sehr automatisierten Stallschau. Also wir haben Gardinen, die sich nach dem Wetter richten, ob die auf- oder zugängen. Wir haben eine Lüftungssteuerung, die 1000 Parameter misst und je nachdem kühlt oder Abluftventilatoren einschaltet oder ausschaltet. Das haben wir schon lang. Aber wenn es darin geht, dass man irgendwas auswertet, im Sinne von, wie gut geht es dem Schwein oder wie viel Gewicht nimmt zu, wann und wie schnell, dann sind wir da ein bisschen weiter hinten noch.
Also zum Beispiel die Zusammenführung von Akustikdaten mit Temperaturdaten hieße dann gesund oder krank.
Ja, genau. Also Schweine husten, das hört ein gut ausgebildeter Tierpfleger hört das relativ schnell, wenn die Schweine krank sind, aber die KI hört das halt nur schneller quasi. Und dann kann man halt präventiv quasi schon vorgehen und schauen, dass man da Ausbreitung auf die ganze Herde vermeidet.
Wie groß muss jetzt so ein Betrieb sein, dass er sich solche Systeme leisten kann? Weil meine Wahrnehmung von einem kleinstrukturierten österreichischen Schweinebauer ist ja so, dass da irgendwie wenige Dutzend Schweine sind und man sich das nicht leistet.
Ja, tatsächlich ist es so, dass es auch ganz, ganz wenige Produkte gibt am europäischen Markt, die schon einsatzfähig sind. Und wenn dann in meinen Augen nicht so, dass wirklich fürs Farmmanagement, sage ich, das Ganze gedacht sind, da fokussiert man sich dann wieder auf irgendeinen Parameter und misst den, aber man sieht es nicht gesamtheitlich. Also man muss eben meiner Meinung nach muss man sich alle Daten anschauen, die gemessen werden und die dann verknüpfen. Und das passiert aber in Europa noch gar nicht eigentlich oder in Österreich, sagen wir mal in Österreich noch gar nicht. Ich glaube aber schon, dass das Zukunft hat. Also ich bin überzeugt davon, dass diese Hardware an sich nicht teuer ist. Software, ja, das muss man sich anschauen, das muss auch auf die österreichischen Rassen abgestimmt werden. Das kann man jetzt nicht einfach so arme Nehmer von China und in Österreich anwenden. Aber das kommt mit Sicherheit und für die Großbetriebe wird das relevant, weil dann steht eben nicht mehr Mutter, Vater, Oma, Opa im Stall, sondern dann gibt es einen Manager quasi der Farm und Hilfsarbeitskräfte und die will ich monitoren.
Wie viele Schweine sind dann da drin in so einer großen Farm? Wie kann man sich das vorstellen? Zeichnet uns das Bild nochmal genauer.
Ja, also in Österreich sind die Betriebe wirklich relativ klar. Vom Gefühl her, ich würde sagen, die Mähren haben so zwischen 200 und 600 Mostplätze. Das ist so die Durchschnittsgröße, würde ich sagen. Bei den Zuchtzaunen, da reden wir schon, wenn wer 300 Zuchtzaunen hat, dann ist das schon ein großer Betrieb. Es gibt ein paar Ausreißer, aber ist wirklich, wirklich sehr klein strukturiert in Österreich, was sehr viel schön macht auch. Dass wir regional so viel beziehen können und so einen hohen Qualitätsstandard da haben. Das ist schon super.
Also wenn sich da wer so diese spannenden Entwicklungen anschauen müsste, wo müsste man da hinreisen?
Ja, China. China, Amerika, aber hauptsächlich China, würde ich sagen, ja.
Und dort funktioniert es aufgrund der Größe? Also diese Systeme einzusetzen, dass sie die amortisieren aufgrund der Größe der Betriebe?
Ja, definitiv, ja.
Was ist denn in deiner Branche, was sind denn so die Erfolgsfaktoren? Womit kann man punkten?
Bei den Landwirten?
Ja.
Also ich glaube, der Vorteil von uns ist es, dass wir trotzdem eine relativ kleine Firma sind. Das heißt, man hat in der Regel ein oder zwei Ansprechpartner von Start des Projekts bis zum Schluss. Das macht es einfach schön. Man hat vielleicht, also hat in erster Linie Kontakt mit dem Außendienst und dann vielleicht nur bei Detailfragen mit einem Techniker. Und wenn das Projekt dann abgeschlossen ist und man quasi Zubehör, Material, Ersatzteile braucht, dann ist trotzdem immer nur der Außendienst da, auf den man zurückgreifen kann, der die dann vielleicht weiterleitet. Aber man hat eine durchgehende Ansprechperson und auch die Baustellenbegleitung wird von uns gemacht. Also es ist so, dass sie der Landwirt immer ein lokales Bauunternehmen sucht quasi und in Abstimmung mit unseren Plänen für die Inneneinrichtung, so nenne ich es immer, dann abstimmt. Und das ist halt super, weil ja während einer Bauphase passieren halt immer wieder Themen, die dann anders wären und dann muss der eine auf den anderen Rücksicht nehmen.
Also ihr seid eine kleine, feine Einheit oder ein Schnellboot und kein Ozeandampfer und könnt deshalb gut und schnell reagieren. Nimm uns doch nochmal, weil wir sitzen da mitten im Fachmarkt, nimm uns ein bisschen durch das Produktportfolio mit. Ich bin vorher reingekommen und habe per Spaß gesagt, ich bräuchte einen Pferdestall. Ihr fokussiert so auf Schweine und es gibt bei euch keinen Pferdestall.
Doch, es gibt sogar Pferdeställe auch. Also Boxen zum Beispiel bieten wir auch an, aber jetzt nicht in dem Ausmaß spezialisiert, haben wir sie wirklich auf Schweine. Das ist eigentlich, geht zurück an unseren Gründungstag eigentlich. Da haben wir ganz am Anfang nur Kühe auch mitgemacht, aber eigentlich haben wir sie spezialisiert auf Schweine. Das ist auch unsere Kernkompetenz. Ich glaube, es wäre gar nicht möglich, dass man sich auf andere Nutztierarten auch noch fokussieren würden, weil ja, so gut kann es nicht in alle Bereiche sein.
Okay, wo kann man sich das Produktportfolio anschauen, wenn man nicht in den Fachmarkt kommt?
Online, stallprofi.com.
.com und .at.
Ah, genau, beides.
Das ist schön. Eine der entscheidenden Fragen beim 52 Runs Podcast ist ja immer die nach der größten Niederlage, weil von den Niederlagen kann man am meisten lernen. Das war im letzten Podcast auch wieder so spannend, dass die Rede war von einem Sommerprodukt beim Unternehmen, das eigentlich nur Winterprodukte macht und das, die Erkenntnis daraus war dort dann, für eine Sache zu brennen und auf die zu fokussieren und sich nicht ablenken zu lassen. Was war denn in deiner relativ kurzen Zeit, aber immerhin knapp 2 Jahren, die größte Niederlage da im Unternehmen?
Also meine persönlich größte Niederlage ist tatsächlich das Online-Job-Projekt. Da habe ich immer gedacht, ich bin top ausgebildet, jetzt komme ich da in die Firma, jetzt kann ich mich gleich voll beweisen, weil der Online-Job ist alt, den machen wir jetzt schön, den machen wir jetzt usability-freundlich, das ist mein Ding, das mache ich jetzt und da stürze ich mich drüber und dann wird der richtig gut performen und alle werden sagen, boah, richtig gut gemacht. Und jetzt stehe ich da noch fast 2 Jahre und der neue Online-Shop ist immer noch nicht live. Ja, das schmerzt wirklich sehr.
Woran liegt's?
Woran liegt's, ja. Mein Learning draus ist, oder woran liegt's, such dir die richtigen Partner. Da war es so, das war sogar eigentlich schon ein bisschen bevor ich angefangen habe, ist so intern das Projekt gestartet worden. Da hat es geheißen, ja, wir müssen nur ein Major-Update machen vom Online-Shop und das ist gleich alles erledigt. Und eben mit der IT-Agentur, mit der wir schon immer zusammenarbeiten. Und ich war da eben im Anfangprozess nicht ganz involviert und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ja, wenn das die IT-Agentur macht, mit der wir schon immer arbeiten und das hat in der Vergangenheit immer passt, zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört gehabt bis zu dem Zeitpunkt, dann wird das passen. Und haben da gar nicht evaluiert, hey, mit wem machen wir das Projekt oder setzen wir das vielleicht grundsätzlich ganz anders auf. So sind wir irgendwie eingeschippert in das Projekt und ich glaube, das war auch der Grund, warum es dann nicht funktioniert hat bei der IT-Agentur und haben dann leider einige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und so sind halt Informationen von einem Projektleiter zum nächsten verloren gegangen und ja.
Also du hast dich verlassen darauf, dass das Team, das bis jetzt immer da war, das gut kann und hast nicht eine Ausschreibung gemacht mit drei Agenturen, um das genau zu evaluieren, sondern bist einfach durchgestartet mit dem, was da war.
Genau.
Hat nicht funktioniert.
Ja, also der Tipp ist, intern schauen, welche Kompetenzen habe ich und die evaluieren, ob die ausreichend sind und extern halt nicht, nicht von dem ausgeht, dass das nur, weil es immer schon so war und weil man mit dem immer schon gearbeitet hat, dass der auch der Richtige ist für mich. Also man muss mit den Mitarbeitern intern zusammenkommen, aber man muss auch mit den externen Partnern zusammenkommen.
Mhm. Ist doch spannend, dass jemand, der Online-Business studiert hat, die größte Niederlage im Online-Bereich hat. Kommt vor, gibt's auch. Was hast du daraus gelernt? Jetzt für die Zukunft? Wie würdest du das nächste Mal machen?
Wie du gesagt hast, genauer überlegen, was will ich und eben Abstand nehmen von dem, was ist, sondern das Ganze nochmal evaluieren. Da war ich ja eigentlich eh ganz gut eingestiegen, weil ich noch nicht betriebsblind war. Bei den anderen war ja das, wir machen genauso, wie es jetzt ist, so machen wir es wieder, nur halt ein bisschen schöner und wir müssen da jetzt irgendwie upgraden. Also das nehme ich mir mit, zwei Schritte zurück machen, sich das in Ruhe anschauen und vielleicht auch nicht, das gebe ich, glaube ich, die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer mit, reißt nicht im ersten Jahr so viele Projekte an. Schaut euch einmal das alles an in Ruhe. Nehmt euch die Zeit, auch wenn man das Gefühl hat, man ist nicht wirklich produktiv dabei, aber man muss tief reinkommen in die Prozesse, damit man dann genauer weiß, was man will und wo irgendwo eben Steine im Weg liegen könnten, dass man die aus dem Weg räumt, im besten Fall schon vorher, weil sonst wird es teuer oder es scheitert.
Also ich sage immer, es dauert wahrscheinlich ein Jahr, bis man eine Firma ganz verstanden hat. Aber man kommt ja rein und ist voller Begeisterung und voller Euphorie und will am ersten Tag alles niederreißen. Mhm. Würdest du mir da recht geben mit dem Jahr oder sogar länger, dass man sich Zeit geben sollte, bis man voll drinnen ist?
Boah, ich glaube, es kommt voll drauf an, welcher Typ man selber ist, inwieweit man Informationen aufsaugen kann und auch auf die Rahmenbedingungen. Bei mir war es ja so, ich habe 3 Monate Übergangsphase gehabt mit meinem Vorgänger und dann habe ich alleine schwimmen müssen. Das war vielleicht auch ein wenig kurz, da musst du halt dann viel selber lernen und viel selber eintauchen und das glaube ich ein Jahr auf jeden Fall.
Also zum Thema viel selber lernen, ist ein gutes Stichwort, hast du eine Lektüre neben dir?
Mhm.
Du bist ja die Nutzerin von 52 Runs seit der ersten Stunde, weil es irgendwo entstanden ist, deshalb, weil du bei deinem Abgang zu viel gefragt hast. Ja, also du bist durch die Tür gekommen und hast gesagt, morgen habe ich einen Termin mit den Mitarbeitern im Außendienst. Du hast doch auch einige Mitarbeiter im Außendienst. Wie machst denn du das?
Mhm.
Und in der nächsten Woche war die Frage, jetzt habe ich morgen einen Notartermin. Da gibt es dieses und jenes Thema. Kannst du einmal mit einem Tipp geben? Und das Ganze ist jetzt im Band 1 eines Arbeitsbuches, 52 Runs, zu lesen, nämlich die ersten 26 Kapitel von diesem dann im finalen Stadium 52 Kapitel starken Werk. Warum 52? Weil wir durch 52 Wochen, also ein Jahr Unternehmertum begleiten und es ist kein Buch zum Lesen und es ist schon gar nicht der Podcast transkribiert, ja, sondern es ist ein Arbeitsbuch mit einer Aufgabe, Arbeitsaufgabe zum Kapitel passend.
Mhm.
Magst du uns da ein paar Beispiele sagen, aus welchen Kapiteln du am meisten mitgenommen hast aus den ersten Podcast-Folgen, weil die bisherigen Gäste, ja, die horchen ja, und jeder, der dann was beitragen konnte, freut sich bestimmt.
Ja, bei mir war ja das Timing perfekt. Also ich bin quasi in die Selbstständigkeit eingetreten und habe dann live mit dir ja jede Woche eine Leseprobe gekriegt und fast jede Woche eine Leseprobe gekriegt und habe quasi so die Tipps ich habe eine Live-Begleitung quasi gehabt. Das ist auch was ich jedem empfehlen würde im ersten Jahr, Nimm da irgendwas zur Hand, ob es jetzt eben das Arbeitsbuch ist, wo man selbstständig arbeiten kann, wo man genug Zeit hat, wenn man mal Wochen nichts macht, dann ist auch nicht so tragisch. Oder halt wirklich auch irgendein Coach oder Sparing-Partner, mit dem man sich austauscht. Meine drei Favorites oder ja, meine drei Lieblingskapitel waren zum einen der Tipp 10, Keep on Running vom Bettelmeier. Ja, der sagt halt einfach auch in seinem Podcast, dass Beharrlichkeit das entscheidende Merkmal der Unternehmerinnen und Unternehmer ist. Mama sagt immer, du warst seit Beginn an beharrlich, darum habe ich mich da wiedergefunden. Und was er halt auch sagt, ist eben, dass man sich von Zweiflern und Konkurrenten nicht ablenken lassen sollte. Und das habe ich definitiv gehabt, recht viel Zweifler und die Konkurrenz ist in unserer Branche auch nicht so klar. Da muss man einfach immer wieder den Fokus auf das Positive richten und die Herausforderung positiv sehen und nicht als Gefahr.
Der Werner Beutelmeier beschreibt das so klasse mit den Zweiflern, weil er sagt, jeder zweifelt an dir und jeder wird dir sagen, dass es nicht geht. Ja? Und du musst nur dann drüber stehen und all den 10, die dir sagen, es geht nicht, beweisen, dass es doch geht, weil sehr oft spielt da ein Neid oder Missgunst oder was auch immer mit oder Leute, die das nicht vergönnen, dass du schaffst. Da musst durchlaufen. Keep on running heißt deshalb auch sein Kapitel. Ich kenne ihn über 25 Jahre. Der Werner Beutelmeier ist ein extrem erfolgreicher Marktforscher. Und das Spannende ist, wie er 60 Jahre alt war, ja, der hat ein Firmenverkauf, der Verkauf von seinem Callcenter, dann mit einem dazugehörigen Vertrag fast in die Pleite gebracht, nachdem er 25 Jahre sehr erfolgreich war. Und jetzt, 5 Jahre später, macht er mit 22 Mitarbeitern mehr Ertrag wie vorher mit 150. Also ein tiefer Fall mit 60, aber wie der Phönix aus der Asche.
Genau. Ja, solche Geschichten sind halt voll inspirierend und die machen auch Mut, weil hin und wieder fragt man sich schon, warum man sich das antut. Oder es gibt einfach Tiefen, durch die man durch muss. Und da braucht man genau dann so inspirierende Podcast-Folgen, dass es wieder weitergeht.
Ja.
Die Viktoria Neuhofer, die hat mich auch angesprochen. Habe ich recht spannend gefunden, weil wir, glaube ich, in einem ähnlichen Alter sind. Ich glaube, sie ist ein bisschen älter. Sie spricht auch von ihrem 5 AM Club und ihrem Wochenpensum, das nie unter 100 Stunden ist und dem Motto Work Hard, Play Hard. Und wenn man dann nur ein paar Kapitel weiter blättert zu den Fitmachern, da steht dann ganz groß da, Erholung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Professionalität. Und das ist irgendwo so die Gratwanderung, finde ich, die man schaffen muss als Unternehmer. Also zum einen Work Hard, ja. Aber trotzdem braucht man die Erholung und auch besonders die Aussage, Erholung ist die Grundlage und nicht die Belohnung. Das ist was, wo ich schon auch noch challenge nicht, aber wo ich selber nur dahinter sein muss, dass ich das auch mache und dass ich mir das eingestehe, dass das eben keine Belohnung ist, sondern die Grundlage ist. Ich finde, heutzutage ist dieses, ich muss 60 Stunden und mehr arbeiten pro Woche gar nicht mehr notwendig. Wir sind in einem digitalisierten Zeitalter angekommen, wo man viel Zeit rausholen kann durch effizient arbeiten. Dass man als Selbstständiger natürlich mehr investieren muss als eine 4-Tage-Woche Mitarbeiter. Das ist klar, das ist ja so. Aber auf das lässt man sich ein. Also das ist mit der Entscheidung, sich selbstständig zu machen, gefallen, wenn man sich dem nicht bewusst ist, dann ja, war man wahrscheinlich zu naiv.
Und du sprichst das Kapitel mit den Fitmachern an und dem Thema Ruhe oder beim Sportler wäre es die Regeneration. Mhm. Ich war zufällig heute in aller Früh beim Dr. Matthias Kirchmeier, also beim Medical Director von den Fitmachern und der hat mich gefragt, ob ich 15 Minuten Stille pro Tag zusammenbekomme. Mhm. Und dann schreckt es dich richtig.
Schaffst du das?
Nie.
Nie?
Also nicht 3 Minuten. Mhm. Weil nach 2 Minuten denke ich mir, wie bin ich halt wieder faul. Mhm. Und nach 3 Minuten denke ich mir, jetzt sind bestimmt schon 3 E-Mails da, die muss ich jetzt unbedingt schnell lesen. Mhm. Und er sagt, nimm da mindestens 15 Minuten am Tag. totale Stille. Mhm. Weil mindestens das brauchst du, dass du fähig bist, neue Ideen zu entwickeln. Mhm.
Das glaube ich gleich.
Und wenn du aber sagst, heute ist ja selbstständig, selbst und ständig, dann ist es ständig, aber es ist aber 24/7 ständig. Mhm. Ja. Also allein diese Frage, schaffst du 15 Minuten Stille am Tag? Mhm. Hat mich schon geschreckt.
Weil das ja, nicht das stimmt. Das stimmt, ja.
Das zweite Kapitel, was du angesprochen hast, die Viktoria Neuhofer, mhm, ich vermute, sie hat keine 3 Minuten Stille pro Tag, weil sie ist auch die Einzige im Podcast, die schneller spricht wie der Werner Beutelmeier. Und das 5 AM Club, ich habe das vorher nicht kennt, ich habe nicht gewusst, was ein 5 AM Club ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so erzählen darf über das Arbeitspensum, aber sie hat mir erzählt, dass es Tage gibt, wo sie bis 5, meine Wahrnehmung war 5 AM Club, hast 5 Uhr aufstehen, aber bei ihr heißt es gibt Tage bis 5 und dann um 9 wieder. Mhm. Ja, also mit 4 Stunden Schlaf pro Tag.
Genau.
Ich vermute, es ist nicht gesund auf Dauer. Wie sagst du das?
Ja. Also ich habe mir zu Beginn, wie ich angefangen habe bei Stahlprofi, habe ich mir selber so ein Wertesystem irgendwie zurechtgelegt. Und da ist groß drinnen gestanden, ich möchte nicht länger als 20 Uhr arbeiten. Ja, schaffe ich das? Nein. Schaffe ich oft nicht. Ich sitze oft bis 9, 10 im Büro, weil ich einfach auch einmal Ruhe habe. Also da waren wir wieder bei der Stille. Da schäbert das Telefon dann irgendwann einmal nimmer. Und die E-Mails, die halten sich dann auch in Grenzen. Und in mein Büro kommt auch nicht immer wieder jemand, der irgendwas braucht. Drum ja. Also ich merke schon, ich brauche einfach einen gewissen Abstand zwischen, ich gehe ins Bett und höre auf zum Arbeiten, weil sonst rattert der Kopf die ganze Nacht weiter und dann bin ich am nächsten Tag nicht gescheit erholt. Da versuche ich schon, irgendwo klare Grenzen zu ziehen. Ich nehme es uns zumindest vor. Schaffen tue ich es eh nicht.
Jetzt bist du schon die ersten 1,5 Jahre drinnen, hast den Betrieb übernommen, bist Geschäftsführerin und hast sicher große Pläne und Visionen. Mhm. Wo siehst du das Unternehmen in so 10 Jahren zum Beispiel?
Ich habe vor ein paar Jahren einmal gesagt, ich würde gern meine Kinder mindestens das Doppelte weitergeben, wie der Papa geschaffen hat. Ja, das war sicher sehr eine mutige Aussage, aber ich setze mal das Ziel. So die Vision für Stahlprofi ist sicher die, dass unser Online-Shop größer wird und wir da über die österreichische Grenze hinweg noch mehr auch verkaufen. Da sehe ich bei uns herinnen ein bisschen mehr, dass wir Kompetenzen in Richtung Logistik aufbauen müssen, in Richtung Lagerwirtschaft. Wir brauchen wahrscheinlich sogar so eine Art Callcenter oder es übernimmt vielleicht dann eh schon die KI. Wobei ich überzeugt bin, dass der Mensch-zu-Mensch-Kontakt sicher auch noch ganz wichtig wird, vor allem ja auch in der Landwirtschaftsbranche eingefordert wird. Das ist so der Bereich Onlineshop, da sehe ich einfach großes Potenzial, dass das wachsen wird. Da am Standort in Gunskirchen sind wir halt einfach auch limitiert von der Region her. Was auch gut sein kann oder wo ich mir sicher bin, dass wir sich in den nächsten Jahren intensiver damit beschäftigen müssen, ist einfach der Fakt, dass die Anzahl der Schweinelandwirte in Österreich geringer wird. Da haben wir eben einen Strukturwandel vom Familienbetrieb quasi zum Großunternehmer eigentlich oder zum Unternehmer, würde ich sagen. Das heißt, wir haben da wie einen anderen Gegenüber sitzen von uns. Da sitzt jetzt nicht mehr der klassische Landwirt, sondern da sitzt einer, der 5 Mitarbeiter führt. Da werden wir sicher einige Prozesse bei uns intern umstellen müssen, dass wir dem gewachsen sind. Ja, das ist so meine Vision.
Okay, du hast ja Großes vor, aber du hast den Vorteil, du hast noch viel Zeit.
Genau.
Bis zur nächsten Übergabe. Auf dem Weg zu dem großen Ziel, wie viel Angst machen dir die politischen Ereignisse, die man halt ständig durch die Medien flattern sieht? Oder würdest du trotzdem anderen auch Mut machen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen?
Also Angst machen mir die keine. Da habe ich gar keine Zeit dafür. Ich muss mich damit beschäftigen, ich muss mich damit befassen, was sie tut auf der Welt, weil sie einen Einfluss haben auf mein Geschäft. Das merke ich gerade jeden Tag, weil jeden Tag kommt irgendeine Preiserhöhung, weil wir ja da draußen Krieg haben und Ölpreise explodieren und alles wird teurer. Da muss man halt strategisch klug einkaufen zum Beispiel, dass man meine, alles kann man eh nicht vorhersehen, aber ja, da muss man strategisch schlau handeln. Aber Angst macht mir das keine. Ich glaube, das ist immer wieder, dass auf der Welt irgendwo was passiert, dass das momentan schon extrem ist. Das ist definitiv der Fall. Aber man darf da, glaube ich, nicht so ins Außen schauen. Man muss wissen, was man will und das durchziehen und machen. Einfach machen. Das ist, glaube ich, einmal das Wichtigste. Ins Tun kommen.
Okay, das sind ja super motivierende Abschlussworte. Für alle, die sich fragen, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Soll ich neu gründen oder soll ich übernehmen von den Eltern oder von wem auch immer? Es gibt ja sehr viele Unternehmen, die keine Nachfolger haben und die Nachfolger suchen extern. Auch dafür war das motivierend und ja, ich würde sagen, herzlichen Dank dafür, dass du vor 2 Jahren sehr viele Fragen gestellt hast, dass du Initiatorin für das Projekt warst und dass du sehr erfolgreich bist mit deinem Unternehmen und dann hoffentlich bei der Veröffentlichung des Band 2 wieder genauso begeistert auf der Bühne mit dabei bist wie beim Band 1. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, Julia Neubacher.
Danke, Rudi.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.